Also ich möchte euch ganz gerne heute die Geschichte erzählen von einer Familie, und die Familie heißt Konrad. Die Familie war mit ihrem Auto unterwegs, ganz weit im Norden auf eine Insel, und diese Insel heißt Rügen. Man muss dann mit dem Auto ungefähr 6-7 Stunden fahren. Mama, Papa und 2 Kinder. Als der Urlaub zu Ende war, fuhren sie wieder nach Hause, sind am Mittag weggefahren von der Insel Rügen wieder hier nach unten, nach Süden, nach Süddeutschland. Es war schon am Abend 12 Uhr, also in der Nacht war das. Auf einmal zuckte so das Auto, der Motor, der rüttelte, und der Papa wusste sofort, da stimmt etwas mit dem Motor nicht. Und er konnte noch gerade an den Straßenrand mit seinem Auto fahren, und dann ging der Motor aus. Und er probierte zu starten, aber es ging nicht mehr. Die Mutti fragte, und Papa, was machen wir nun? Was machen wir nun? Ja, das Auto, das läuft nicht mehr. Aber Mama, ich habe doch, was ist das eigentlich? Ein Handy, jawohl. Mama, ich habe ein Handy und ich habe einen guten Freund, der wohnt hier in der Nähe. Und ich werde meinen Freund anrufen, den Onkel Sebastian, und der hat ein großes Auto und der wird uns abschleppen. Aber Papa, es ist 12 Uhr, es ist Nacht. Der Onkel, der wird schlafen. Aber er ist doch mein Freund. Und mein Freund, der ist wirklich für mich da, der wird mir helfen. Also hat der Papa den Onkel Sebastian angerufen, und der Onkel Sebastian hat sofort die Stimme vom Peter, das ist der Papa, vom Peter verstanden und hat gesagt, Peter, hör mal zu, gibt es ein Problem, kann ich dir irgendwie helfen? Sagt er, ja, mein Auto hat den Geist aufgegeben, mein Auto ist kaputt gegangen, kannst du mich bitte abschleppen? Und dann sagte Sebastian, der Onkel Sebastian, natürlich Peter, ich bin doch dein Freund, in einer halben Stunde bin ich bei euch. Der kam dann mit seinem großen Auto an und hat dann dieses Auto abgeschleppt mit dem Peter, dem Papa Peter, mit der Mutti und mit den beiden Kindern. Und sie haben dann in der Nacht bei Onkel Sebastian übernachtet. Ihr lieben Kinder, wir haben einen Freund, der heißt Jesus. Und dieser Jesus war ein Freund für alle Menschen. Und eines Tages kam ein Mann zu Jesus, der war verantwortlich für viele Soldaten. 100 Soldaten war er verantwortlich. Und hat gesagt, Herr Jesus, ich habe von dir gehört, dass du ein Freund für alle Menschen bist und dass du Traurige getröstet hast, Kranke gesund gemacht hast, sogar Tote aufgeweckt hast. Jesus, ich komme nicht für mich. Ich komme auch nicht für meine Familie. Aber ich habe einen Helfer in meinem Hause, einen Sklaven. Und der ist sehr, sehr krank, hat ganz schlimme Schmerzen. Bitte, Jesus, komm und hilf ihm. Du bist doch ein Freund für alle Menschen. Hilf ihm. Und der Herr Jesus hat gesagt, du, Hauptmann, ich komme. Und ich werde deinen kranken Knecht oder deinen Helfer im Hause helfen. Und der Herr Jesus hat ihn gesund gemacht. Es gibt einen Freund für alle Menschen, ob wir nun Kinder sind oder älter geworden sind, der gerne auf unsere Gebete hört, aber er macht es immer so, wie es für uns am besten ist. Das war jetzt eure Geschichte, okay? Und nun lade ich die Gemeinde ein, nochmal aus der Quelle ein Lied zu singen. Es ist das Lied 68 und dann beginnen wir die Predigt.
Mein Freund Christian Wannemacher aus München würde sagen, es ist eine ganz heiße Kombination, wenn man in einer fremden Gemeinde ist, mit einer kranken Tochter und dann noch predigt, entstehen solche Momente. Ich hoffe, ihr vergebt ihr. Ich bin Ende Juni ganz neu Vater geworden. Die Kleine ist jetzt hier nicht. Die ist jetzt fast 4 Monate alt. Die ist mit meiner Frau daheim geblieben. Die Kleine, die ist erkältet, hustet sehr viel und heult sehr viel. Das würde einen größeren Störfaktor bedeuten. Aber ich bin, wie gesagt, auf neu Vater geworden. Und die Geburt eines Kindes, die lässt doch auch häufig, zumindest bei uns war das der Fall, auch die Frage gebären, eine Frage wird in dem Moment geboren, in dem mein Kind auf die Welt gekommen ist, die jeder kennt, also die bei jedem einmal vor der Tür steht. Bei manchen ist es früher, dass er erkennt, dass die Frage vor der Tür steht, bei manchen ist es etwas später, manche Kinder haben das in den frühen Teenager-Jahren, manche erst nach dem Studium, aber irgendwann steht diese Frage vor der Tür und sie klopft. Und sie bleibt so lange vor der Tür stehen, bis man sie hereinlässt. Und wenn man sie hereingelassen hat, dann muss man dieser Frage einen Ort geben, einen Platz geben. Und wenn man das nicht schafft, dann hat man das Leben verloren. Und die Frage ist eben, was ist der Sinn, was ist die Bedeutung meines Lebens? Warum gibt es mich? Warum bestehe ich? Unsere heutige Gesellschaft, die wir ja manchmal so plakatieren mit kapitalistisch, unsere heutige Gesellschaft beantwortet die Frage nach dem Sinn und dem Unglück unseres Lebens, indem sie sagt, dann, wenn wir die soziale Leiter nach oben steigen, dann sind wir erfolgreich, dann haben wir Sinn in unserem Leben erreicht, dann entsteht Bedeutung. Wenn man ein größeres Auto hat, wenn man das neueste iPhone hat, wenn man eine Armani-Unterhose trägt, wenn man hilfiger Kleidung anhat oder wenn man eine, gestern hat mir eine Freundin dieser Gemeinde noch erzählt, glaube ich, Guess, kann es sein? Guess heißt die Mode? Guess-Moden? Welche Frau? Ja, okay, gut, Guess. Wenn man Guess-Kleidung trägt, dann hat man Sinn erreicht in seinem Leben. Dann spürt man, mir geht es gut, dann spürt man, mein Leben hat Bedeutung. Um zu wissen, wie man diese Bedeutung erreichen kann in unserer heutigen Gesellschaft, brauchen wir darum auch Werbeblätter. Denn Werbeblätter erzählen uns, was wir uns anschaffen müssen, damit wir dieses schöne Gefühl haben, Bedeutung zu haben und sinnvoll zu leben. Ich weiß nicht, ich komme aus der Generation 78, ich weiß nicht, ob ich einige hier aus meiner Schulzeit vor mir sehe. Weiß jemand noch, was Levi 501 bedeutet? Weiß jemand das noch? Oder habe ich hier nicht wirklich Partner aus meiner Generation. Es war eine ganz bestimmte Jeans. Es war eine ganz bestimmte Jeans von der Marke Levi Strauss. Die war in, die musste man haben. Ah, ich sehe schon manche Mütter so. Ja, ich glaube. Ja. Und es war eine ganz bestimmte Jeans, die hatte die Modellbezeichnung 501. Stimmt, ja. Wenn man diese Jeans nicht in der Schule anhatte, dann hat man ein sinnloses Leben gelebt. Dann hat man nicht dazugehört. Diese Jeans war teuer. Die waren damals 130, 140 D-Mark, war das damals. Meine Eltern, die haben mir so eine Jeans nicht gekauft. Die haben gedacht, du bist verrückt. Es gibt die gleiche Qualität an Hosen, wo halt nicht Levi draufsteht, wo vielleicht nicht 501 draufsteht. Die tut's auch. Ja, mit solchen Hosen in die Schule gehen, das war Schande. Das war Scham. Und dann kam das Horrorszenario. Meine Eltern machen Urlaub in der Türkei. Wisst ihr jetzt, was passiert? Sie machen Urlaub in der Türkei und gehen auf so einen Markt. Ja, ich sehe schon hier die Gesichter lächeln. Auf so einen Markt und sagen sich, Levi Strauss 501, die kaufen wir für unseren Sohn. In Rot, in Grün und in Blau. Ja, Levi Strauss, die echte Levi Strauss 501 war eine blaue, die musste ausgewaschen sein. Meine Eltern kommen mit diesen drei Jeans nach Hause und ich denke mir, oh nein, mit denen darf ich mich erst recht nicht auf der Schule zeigen lassen. So, aber wie soll ich das meinen Eltern erklären? Die wollten ja wirklich was Gutes machen. Ihr versteht, in unserer heutigen Zeit muss man zeigen, was man hat. Und man muss das Richtige zeigen, nicht das Falsche. Wenn man das Falsche zeigt, dann ist man unten durch, dann hat man keinen Sinn im Leben. Und dann gehört man nicht dazu. Der Ökonom und Philosoph Hirsch, der nennt es Positionsgüter. Es sind also Güter, so wie Kleidung oder Autos oder Haus oder ein Telefon. Es sind Güter, die uns positionieren auf der sozialen Leiter. Also wenn man oben sein möchte, dann sollte man keinen Fiat Panda fahren. Dann muss man eine Mercedes C-Klasse mindestens fahren. Oder einen schönen Golf-Kombi, TDI. So. Das sind Positionsgüter. Diese Güter haben eine Funktion, eben uns zu etablieren auf der sozialen Leiter. Mein Freund Karl, der ist Dozent an einer unserer Universitäten in Amerika, der hat gesagt, die Aufgabe des heutigen Dozenten, die Aufgabe des heutigen Professors an der Uni oder auf dem College ist, aus Studenten gute Konsumenten zu machen. Darum dreht es. Wir sind Menschen, weil wir Konsumenten sind. Gut, die Frage, die ich mit euch heute stellen möchte, was ist der Sinn des Lebens denn aus einer biblischen Perspektive? Ich kriege die Frage von meiner Tochter irgendwann mal zu hören, wenn die Frage bei ihr an der Tür klopft, Papa, warum bestehe ich? Ja, was soll ich dann sagen? Dann sage ich, ja, ich muss mal meine Eltern fragen. Oma, Opa, warum bestehe ich? Und meine Eltern müssen auch durchfragen. Und am Ende stehen wir alle vor Gott und fragen uns, ja, was hat eigentlich die Schöpfung für einen Sinn? Was ist der Mehrwert meiner Existenz gegenüber meiner Nicht-Existenz? Und die Tatsache, dass diese Frage nach dem Sinn unseres Lebens so tief in den antiken Kulturen verwurzelt ist, in den großen klassischen Schöpfungsepen der damaligen Zeit. Vielleicht kennt der eine oder andere das noch aus der Schule. Enuma Elish, Gilgamesch Epos, Atahasis Epos, ganz bekannte Schöpfungsepen der Antike, zeigt uns, dass diese Frage eine Frage ist, mit der jeder Mensch konfrontiert ist, aus allen Zeiten. Irgendwann steht die Frage vor der Tür und dann muss man sie reinlassen. Eine Antwort ist nötig, um innere Moral zu finden, um ein Ziel im Leben zu definieren, um Sinn zu stiften. Als Adventgemeinde habe ich manchmal den Eindruck, dass wir zu oft, ich sag mal, apokalyptisch sind, zu oft ans Ende der Zeit, übers Ende der Zeit reden und zu wenig über den Anfang der Zeit. Nun hängen diese zwei Sachen zusammen. Aber wenn ich diesen Zusammenhang nicht erwähne, wenn ich nur über das Ende der Zeit rede, wenn ich sagen kann, was alles kommt, was wir zu erwarten haben, was alles zu geschehen hat, dann ist die Gefahr sehr schnell, dass wir sinnlos reden, weil wir gar nicht mehr wissen, warum eigentlich Jesus zurückkommen muss. Ja, damit Gerechtigkeit herrscht, damit der große Kampf zu einem Ende gekommen ist. Aber was ist das für ein Sinn des Lebens, wenn der große Kampf zu einem Ende gekommen ist, wenn alles gut ist? Was ist das Gute dann, was wir auf dieser neuen Welt erleben? Und darum müssen wir zurückgehen an den Anfang, um zu verstehen, warum ist die Welt eigentlich entstanden, um zu verstehen, warum wird diese alte Welt wieder einmal kommen. Und das möchte ich heute mit euch machen. Wir schlagen also das erste Buch Mose, Kapitel 1 und 2 auf. Wir fangen bei Kapitel 1 an. Und ich möchte mit euch ganz detailliert ein paar Verse lesen und mich vor allem dann konzentrieren auf die Verse 26, 27 im ersten Kapitel Mose und dann später im Kapitel 2 ein paar andere Verse in Betracht nehmen. Und ich möchte der Engländer sagt, ein close reading machen, ein nahes Lesen. Wirklich reingehen in den Text und Wort für Wort sezieren. Ich möchte anfangen mit dem ersten Vers. Und den ersten Vers, den kennen wir alle. 1. Mose 1, Vers 1. Ich lese ihn erst im Deutschen vor, aus der Elberfelder Übersetzung, und dann lese ich ihn euch im Hebräischen vor. Und wir versuchen alles beide gut anzuhören, weil wir werden im Hebräischen einen Unterschied hören, obwohl wir vielleicht hier nicht Hebräisch können. Ich lese ganz langsam den ersten Satz aus dem ersten Vers, 1. Mose 1 vor. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das ist ein kurzer Satz, hat ein Subjekt, Gott, hat ein Prädikat, schuf, schaffen, hat ein Objekt oder Objekte, Himmel und Erde. Nun, der hebräische Grundlagentext, den wir benutzen für die Übersetzung, besteht nicht nur aus Worten wie im Deutschen. Ja, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist eine Reihe von Worten. Und dann kommt ein Punkt und dann wissen wir, der Satz ist vorbei. Der hebräische Grundlagentext ist ein Liederbuch. Also neben der Tatsache, dass ein Satz dasteht, ist wie hier in einem deutschen Liederbuch sind dann Noten über den Worten und unter den Worten markiert. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr im Fernsehen mal so einen orthodoxen Juden die Bibel lesen hört, der singt. Kennt ihr das? Der singt. So, und das klingt dann so. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Das war der erste Satz, den wir gerade im Deutschen gelesen haben. Wenn ihr das hört, dann denkt ihr doch, das sind zwei Sätze. Oder? Bereshit bara Elohim. Punkt. Eta shamayim ve eta aratz. Zweiter Satz. Was er singt im Deutschen ist, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. So geht das Lied. Also der Akzent im hebräischen Grundtext liegt auf Gott. Gott. Gott schafft die Himmel und die Erde. Nun ist das Wort Gott auch im Deutschen. Wir leben in einer christlichen Tradition. Wenn wir an Gott denken, denken wir gleich an den biblischen Gott, an Jesus Christus, an den Heiligen Geist, an Gott Vater, an solche Sachen denken wir. Aber das Wort Gott auch im Deutschen ist ja ein allgemeiner Begriff. Auch Zeus ist ein Gott. Auch Jupiter ist ein Gott. Auch Baal ist ein Gott. Wird im Alten Testament wird Baal Elohim genannt, auch Gott. Auch die Asherah, die ihr kennt, diesen Götzen. Asherah wird auch Gott genannt. Oder die Himmelskönigin der Ägypter in der Bibel wird auch Elohim, auch Gott genannt. Also wenn der erste Satz hier sagt, im Anfang schuf Gott in Himmel und Erde, ist noch überhaupt nicht klar, wer eigentlich die Erde schafft. Es könnte Zeus sein, es könnte Jupiter sein, es könnte die Asherah sein, es könnte Baal sein, es könnte die Königsgöttin der die Himmelsgöttin der Ägypter sein, es ist unklar. Wer ist dieser Gott eigentlich, der da schafft? Und warum schafft er überhaupt? Nun, ich möchte die ersten 25 Verse mit euch überspringen, aber nicht ohne kurz daran zu erinnern, dass das Einzige, was Gott uns offenbart in den ersten 25 Versen, eigentlich nur ist, dass er ein Gott ist, der einen Plan hat. Im ersten Tag, da schafft er doch Licht und Dunkelheit. Das erste Tag. Am vierten Tag, da schafft er den Mond, die Sonne und die Sterne. Also Licht und Dunkelheit, abstrakte Räume, die macht er erst und dann füllt er diese Räume mit Licht, Sonne und Sternen. Am zweiten Tag, da schafft er eben, da trennt er die Wasser, dann hat es oben Wasser und unten Wasser, also wir haben den Himmel und die Erde. Am fünften Tag, da füllt er diese Trennung, oben schafft er die Vögel und unten, das Wasser unten, die Fische. Also er hat einen Plan, er geht planmäßig vor. Und am dritten Tag scheidet er unten das Wasser von der Erde. Und dann sehen wir am sechsten Tag, das Wasser hat er ja schon gefüllt. Da kommen dann die Lebewesen, also die Erdwesen, sagen wir mal, und der Mensch wird am sechsten Tag geschaffen. Also das Einzige, was wir von Gott lernen, da in diesen ersten 25 Versen, ist, dass Gott offensichtlich organisatorisch an die Arbeit geht. Aber ob das Zeus ist, ob das Jupiter ist, ob das ein grausamer Gott ist, ob das ein guter Gott ist, ob das ein nahbarer Gott ist, wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Also wenn wir den Text lesen ohne unsere Kenntnis, also wenn wir den Text zum ersten Mal lesen würden. Wer ist dieser Gott? Und dann kommt Vers 26, das erste Mal, dass Gott über sich selbst redet. Also das erste Mal, dass er sich offenbart, das erste Mal, dass er etwas sagt. Und ich möchte mit euch diesen Vers lesen. Und während wir den lesen, werde ich auch gleich ein paar Sachen aufschreiben. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Wir belassen es mal bei diesem Satz erstmal. Und Gott sprach: Lasst uns. Also wir haben Vers 26. Vers 26. Gott spricht. Das erste Mal spricht er in der ersten Person. Die erste Person ist ich, zweite du, dritte er, sie, es. Erste Mal ich, Plural allerdings, wir. Erste Person. Plural oder wie sagt man? Mehrzahl. 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 So. Nämlich wir. Wir wollen etwas machen. Und was wollen wir machen? Im Text steht bei euch vielleicht Menschen. Lasst uns Menschen machen. Menschen, also klingt nach Mehrzahl, ist aber im Hebräischen eine Einzahl. Also einen Menschen, eigentlich einen Menschen. Adam, da steht Adam. Lasst uns Adam machen, steht da. Lasst uns Adam machen. Einen Menschen, also Einzahl. Oder Einzahl, sagt man. Ja, Einzahl. Wir und dann hier einen Menschen. Lasst uns einen Menschen machen. Und dann sagt, er betont, Gott offenbart sich das erste Mal, ich möchte jemand machen. Ihr habt euch 25 Verse lang gefragt, wer ich bin. Jetzt sage ich euch, wer ich bin. Ich mache nämlich jemanden, der so ist wie ich. Jetzt werde ich euch erzählen, wer ich bin. Und er macht diesen Menschen und dann betont er, er ist so wie wir. Er möchte das betonen. Uns in unserem Bild. Dann lesen wir Vers 26 weiter. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Also wer soll der Mensch sein? Er sagt, er möchte jemanden machen, der ist so wie er, so wie Gott ist. Und dann sagt er, ja, erstmal ist es ein Mensch und zweitens, dieser Mensch regiert, er herrscht, er ist ein König. Er herrscht über die Tiere und über alles, was er da gemacht hat. Und wenn wir weiterlesen, ihr wisst es, wird definiert, was er meint mit herrschen. Herrschen heißt nicht wie ein Tyrann herrschen, herrschen heißt mit Sorgfalt, mit Sorge, die Untertanen, die Tiere in dem Fall, zu behüten, sie zu beschützen, sich um sie zu sorgen. Denn Gott sagt, nein, ein guter Herrscher tötet seine Geschöpfe nicht oder seine Untertanen nicht. Und darum sagt er, ich möchte, dass ihr sie nicht tötet, sondern zusammen mit ihnen Gras und Gemüse und Obst und vegetarische Kost, sag mal, zu euch nimmt. Ein guter Herrscher tötet nicht. Das ist, ich möchte da gar nicht so viel, naja, vielleicht doch. Ihr wisst, dass wir als Adventisten auch eine Botschaft haben, eine sehr grüne Botschaft. Nicht nur was die Umwelt betrifft, eben möglichst umweltverträglich zu leben, sondern auch was die Nahrung betrifft. Es gibt ein wunderschönes Zitat von Ellen White, ich habe es jetzt leider nicht im Original da, aber im Englischen heißt es, there is more religion in a loaf of bread than many think. Es gibt mehr Religion in einem Laib Brot, als viele denken. Also sie sagt, Essen hat was mit Religion zu tun. Essen hat etwas mit den Werten zu tun, für die wir stehen. Der Jude sagt, der Altar des Hauses, wo ich wohne, wo jeder hat sein eigenes Haus, der Altar des Hauses ist der Esstisch. Denn da sehen wir, welche Werte wir haben, für was wir stehen. Das ist ein ganz klarer Zusammenhang, den sowohl die Juden herstellen, als auch Ellen White, zu 1. Mose 1. Da geht es nicht darum, dass wir kein Fleisch essen sollen, damit wir gesünder leben. Das Argument ist, wir sollen kein Fleisch essen, weil wir ethisch leben wollen, weil wir uns für die Schöpfung einsetzen wollen, weil wir das, was Gott geschaffen hat, gutheißen. Wir wollen es beschützen, wir wollen es beschirmen. Aber ich möchte jetzt hier keine Predigt über Vegetarismus halten. Wir gehen gleich zum Vers 27 durch. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und jetzt müssen wir aufpassen hier. Vers 26 hieß es, wir schaffen einen Menschen. Wir schaffen einen Menschen. Im Vers 27 sagt er, und sie schufen einen Menschen, in ihrem Bild schufen sie sie. Steht das so bei euch in der Übersetzung? Sie schufen einen Menschen, ist doch Mehrzahl, und sie schufen einen Menschen, Vers 27, ihr müsst die Bibel schon aufschlagen, ihr müsst reinschauen in den Vers 27. Und Sie schufen einen Menschen in ihrem Bild, wieder Mehrzahl, in ihrem Bild schufen sie ihn. Im Bilde der Götter schufen sie sie. Steht das da im Vers 27 bei euch? Ist der Gott aus Vers 26, ist der noch Mehrzahl im Vers 27? Nee. Also hier waren wir, ich sag mal, 1 plus 1 zumindest, das ist Mehrzahl. Im Vers 27 ist dieser Gott nicht mehr wir, ist dieser Gott nicht mehr Mehrzahl, ist dieser Gott nur noch eins? Ja? Und das betonte auch in seinem Bild. Im Vers 26 hieß es noch in unserem Bild, Mehrzahl, hier heißt es nur noch in seinem Bild. Und das betont er nochmal, im Bilde des einen Gottes. Nun, den Menschen, den er schafft, heißt einen Menschen wieder, steht da, und er schuf den Menschen, einen Menschen. Aber männlich und weiblich, eine männliche Version und eine weibliche Version. Also er schafft zwei Menschen, aber er sagt, nee, ich schaffe einen Menschen. Ja, aber es sind zwei. Aber ich schaffe einen Menschen. Vers 26 sagt er, ich schaffe einen Menschen. Vers 27, ich schaffe einen Menschen. Okay, sie sind zwei, aber es ist ein Mensch. Versteht ihr, dass Verwirrung entsteht, wenn man diesen Text ganz wörtlich sezieren würde? Dieser eine Mensch ist nämlich männlich und weiblich. Es sind zwei. Man sieht eine bestimmte, ich sag mal, Kehrtwendung. Der Gott, der hier noch Mehrzahl ist, im Vers 26, ist im Vers 27 Einzahl. Und der Mensch, der im Vers 26 noch Einzahl ist, ist im Vers 27 Mehrzahl. Nun, jetzt fragen wir uns vielleicht, will der Text uns einfach nur verwirren? Nein. In diesen zwei Versen wird definiert, wird erklärt, was der Mensch ist. Wir können erst dann von einem Menschen reden, wenn er einen Mitmenschen hat. Das ist die Definition im Kern. Und wir werden sehen, dass sich das bestätigt, wenn wir 1. Mose Kapitel 2 weiterlesen nachher. Der eine Mensch, der Mensch an sich, ist erst Mensch, wenn er einen Mitmenschen hat. Das ist die Definition des Menschen. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von Friedrich der Großen, der einmal herausfinden wollte, was die Ursprache der Kinder oder der Menschen ist. Und dann hat er ganz viele Kinder genommen, nachdem sie geboren worden sind, hat sie in so einen Saal gebracht und sie durften keinen Kontakt haben zu Menschen, die sprechen. Und dann sind sie ernährt worden mit allem, was sie nötig hatten, mit Muttermilch und so weiter, aber sie hatten keinen Kontakt zu Menschen oder minimalen Kontakt zu Menschen. Wisst ihr, was mit den Kindern passiert ist? Die sind alle gestorben. Aber sie hatten doch genug Nahrung, sie hatten es warm genug, sie hatten alles gehabt. Sie hatten nur keine Mitmenschen. Da war keiner da für sie. Mein Opa, der war völlig gesund, bis auf, dass er nicht mehr gehen konnte. Ansonsten war er völlig gesund, konnte aber nicht mehr gehen und so konnte meine Oma sich nicht mehr um ihn kümmern. Sie hatte einfach nicht mehr die Kraft, um ihn zu waschen, um zu kochen, um Einkauf zu machen, das ging nicht mehr. Und so musste man leider entscheiden, die Mama kann sich sicher noch erinnern, dass Opa Leo ins Pflegeheim muss. Einfach um Oma das Leben zu erleichtern. Er war da nicht ganz 10 Tage, wenn ich mich recht erinnere, und er ist gestorben. Und ich weiß nicht, ich bin mit Mama da hingegangen, in dieses Versorgungshaus, und gesagt, warum ist Opa gestorben? Hat er irgendwas gehabt? Nee, der war kerngesund. Aber das passiert bei uns öfter, sagt sie. Die Menschen sterben aus Einsamkeit. Und ich denke, ihr habt sehr viele Beispiele aus eurem eigenen Freundeskreis oder Familienkreis. Es ist häufig so, wenn der eine stirbt, dann dauert es nicht lange, dass Oma auch stirbt. Wenn Oma stirbt, dann dauert es nicht lange, dass Opa auch stirbt. Der andere ist einfach nicht mehr da. Die größte Angst, die der Mensch hat, ist Einsamkeit. Allein zu sein, das tut am meisten weh. Niemanden zu haben, der einen versteht, niemanden zu haben, den man verstehen kann. Und wir machen alles, um diese Einsamkeit zu vermeiden. Ja, wir lassen häusliche Gewalt zu. Man fragt sich manchmal, warum scheidet sich diese Frau nicht von dem Mann, der sie kaputt schlägt? Ja, lieber kaputtgeschlagen werden, als einsam sein. Das Gleiche mit Kindern. Ich bin einsam, ich bin Single, ich brauche einen Partner, dann lieber einen schlechten Partner wählen, als alleine sein. Lieber unglücklich verheiratet, als gar nicht verheiratet. Das sind so diese Mechanismen, die sich dann bei uns abspielen, denn Sinnverlust, Bedeutungsverlust, Sinnverlust geht einher mit Mitmenschverlust, mit Partnerverlust, mit Freund oder Freundinverlust. Und das sehen wir auch in 1. Mose Kapitel 3. Warum will Adam auf einmal den Pfad der Eva gehen? Warum will Adam auf einmal auch ungehorsam sein, so wie Eva? Denn er hat erlebt im Kapitel 2, wie das ist, allein zu sein. Lieber zusammen in die Hölle gehen, als allein ins Paradies. So, das sind diese Bilder, die sich hier abspielen. Wir gehen nach Kapitel 2, die ersten zwei Verse. So wurden die Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet. Und Gott vollendete am siebenten Tag sein Werk. Auch hier komisch. Also im Vers 31 ist der sechste Tag. Ihr lest das letzte Wort von Vers 31 ist sechster Tag. Der sechste Tag ist geschaffen. Alles, was Gott machen wollte, ist jetzt geschaffen. Es ist da, es ist fertig. Und dann kommt dieser seltsame, und Vers 1 bestätigt das in Kapitel 2. Und so wurden Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet. Es ist fertig. Die Schöpfung ist fertig. Und dann kommt Vers 2. Und Gott machte die Schöpfung am siebten Tag fertig. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk. Ja, was ist jetzt? Hat das jetzt am sechsten Tag abgeschlossen oder hat er am siebten Tag abgeschlossen? Was möchtest du uns hier sagen, Mose? Wir gehen davon aus, dass er diesen Text geschrieben hat. Und das Ironische ist, wenn Gott am siebten Tag die Welt vollendet hat, was hat er denn am siebten Tag gemacht? Ja, hier steht, wenn ihr weiterlest, Vers 3, dass er, schon im Vers 2, dass er am siebten Tag gar nichts macht. Er sagt, und Gott vollendet die Schöpfung durch Nichtstun. Er hat kein Werk gemacht. Und am siebten Tag passiert erst das Werk. Der Theologe Karl Barth, der versucht es zu erläutern, indem er ein schönes Bild benutzt. Er sagt, wir müssen als Leser dieses Textes häufiger die Schöpfungsgeschichte von hinten nach vorne lesen, anstatt von vorne nach hinten. Weil erst, wenn man sie von hinten nach vorne liest, weiß man, um was eigentlich der Höhepunkt, was eigentlich das Ziel der Schöpfung ist, wo Gott eigentlich hin möchte mit seiner Schöpfung. Und das Ziel ist offensichtlich erst erreicht, der hohe Höhepunkt seiner Schöpfung ist erst erreicht, wenn er am Sabbat angekommen ist. Ziel der Woche, und das wird sich bestätigen in den weiteren Teilen des Alten Testaments, Ziel der Woche ist nicht Arbeit. Ziel der Woche ist der Sabbat. Sabbat heißt nicht ruhen, ausschlafen, weil die Arbeit so schwer war. Das war ja für Gott überhaupt nicht der Fall. Gott hat ja nur geredet. Das ist eine sogenannte Wortschöpfung. Er schwitzt ja nicht mal. Er sitzt da und sagt so, Licht. Davon wird man nicht müde. Gott schläft nicht am siebten Tag. Gott feiert. Das Wort Schabbat heißt feiern. Er schabbatet am siebten Tag. Wenn man Sabbat feiert, kommen die Familien zusammen, kommt die Gemeinde zusammen, dann wird gegessen, dann wird gelacht, dann erzählt man sich Geschichten, dann hat man Gemeinschaft, dann wirft man mit Mensch. Dann macht man mit dem Bund der Schöpfung. Das ist das Ziel der Schöpfung, Sabbat feiern. Und der Sabbat ist nicht nur das Ziel der Woche, Sabbat ist auch das Ziel des Lebensabschnittes. Denn, vielleicht erinnert ihr euch, jedes siebte Jahr haben wir doch dieses Sabbatjahr. Ein ganzes Jahr wird nicht gearbeitet. Ein ganzes Jahr kommt die Familie zusammen. Der Vater ist ein ganzes Jahr im Urlaub. Die Mutter auch. Was ist das für eine Botschaft für die Kinder? Und es ist nicht nur, der Sabbat ist nicht nur das Ziel des Lebensabschnittes, der Sabbat ist das Ziel des Lebens jeder Generation. Denn in jedem 50. Jahr, jedes siebte Sabbatjahr, ist ja wieder, wird wieder nicht gearbeitet, haben wir wieder Urlaub. Und alle Güter, die man sich angeeignet hat im Laufe seiner Wirtschaftsgeschichte, kommen wieder zurück zum ursprünglichen Besitzer. Also sagen wir mal, ich bin sehr erfolgreich in meinem Leben und du hieß Irina? Irina. Und ja, weil ich so erfolgreich im Leben bin, bin ich imstande, von ihren Eltern das Haus abzukaufen und ich bin imstande, das von ihr abzukaufen, das und das. Ich werde immer reicher, immer reicher. Aber meine Kinder werden keinen größeren Vorteil als seine Kinder haben. Denn am Ende meiner Generation gebe ich alles wieder zurück zu deiner Familie. Deine Kinder leiden nicht unter der Misswirtschaft ihrer Eltern. Also jeder kann nochmal neu anfangen. Der Sabbat sagt, dass wir in der Woche nicht zu viel arbeiten sollten. Wir haben oft, oh, Papa hat, glaube ich, gesagt, ich muss um 10 vor aufhören, da muss ich jetzt springen. Aber ihr versteht das System. Es geht nicht um, was wir erwirtschaften. Es geht darum, wie wir Mitmenschen sein, wie viel Zeit wir wirklich haben für den Mitmenschen, wie viel wir wirklich verstehen von unseren Mitmenschen, wie viel wir investieren in die Sorge und in die Freude unseres Mitmenschen. Okay, ich gehe nach Vers 4. Wir müssen jetzt ein bisschen schneller unterwegs sein. Ich habe euch gesagt, im Kapitel 1, da ist der Schöpfer, ist Elohim, ist Gott, dieses abstrakte Wort, was jeder sein kann. Er offenbart sich zum ersten Mal in Vers 26 und Vers 27, sagt er, ich zeige euch, wer ich bin, wer ich bin. Ich bin zu vergleichen mit einem Menschen. Ich habe auch Gefühle. Ich habe auch das Verlangen, mit dem anderen zusammen zu sein. Darum ist Gott des Alten Testaments ein Bundesgott. Er möchte zusammen sein. Wenn er nicht zusammen sein kann, im ersten Kapitel vom Buch Joel, da steht das, dann sagt er, wenn ich die Menschen, meinen Bundespartner verliere, sagt er, dann fühle ich mich, als ob ich gar nicht mehr existiere. Er sagt, dann bin ich kein Gott mehr. Das Gleiche, was wir hier eben auch in Vers 26 und 27 gesehen haben, wenn der Mensch keinen Mitmenschen mehr hat, dann ist er kein Mensch mehr. Und Vers 7 sehen wir dann, dass Gott sich einen Namen gibt. Denn es heißt dann, da bildete nicht mehr Elohim, sondern da bildete Yahweh. Das ist sein persönlicher Name. So wie ich Oliver heiße, so wie mein Vater Joachim heißt oder meine Tochter Migdali, zum ersten Mal offenbart Gott seinen Namen, so wie er heißt. Er erzählt noch ein bisschen mehr von sich. Am 7, Vers 7, da bildete Gott der Herr den Menschen. Ich überspringe die Verse 4, 5, 6, die vielleicht einige Fragen aufwerfen, ob es zwei Schöpfungsgeschichten gibt oder nicht, zeithalber, und konzentriere mich auf das, was im Vers 18 geschieht. Im Vers 18 sagt Gott, ich möchte einen Menschen machen, oder ich habe einen Menschen schon geschaffen, aber was ich geschaffen habe, ist noch nicht gut. Das Wort, was hier gebraucht wird für nicht gut, lo tov, ist ein Wort, was später im Alten Testament öfter vorkommt, um Sünde zu beschreiben. Das, was Sünde ist, ist lo tov, ist nicht gut. Und er sagt, damit definiert er schon Sünde an sich, der Text, dass der Mensch allein sei. Das ist nicht gut. Das ist die Folge der Sünde, dass der Mensch alleine wird. Nun glaube ich nicht, dass es in Kapitel 2 schon Sünde gibt, aber Gott definiert schon mal, gibt schon eine Schau darüber, was eigentlich die Katastrophe der Sünde sein wird. Und dann sagt er, ich möchte ihm eine Hilfe schaffen. Nun, das Wort Hilfe im Hebräischen, Kirchengeschichte, Hilfe, das war so, ich möchte ihm eine Hausfrau schaffen. Eine Putzfrau. Eine, die für ihn kocht. Eine, die für ihn sorgt. In der Kirchengeschichte, wenn ihr mal Kommentare lest, in der Kirchengeschichte, so hat man das Wort Hilfe verstanden. Ich möchte ihm eine Hilfe schaffen. Ich möchte ihm jemanden schaffen, der ein gebärfreudiges Becken hat, damit er eine Zukunft hat. Das Wort, was hier steht für Hilfe, ist das Wort Ezer. Und das Wort Ezer kommt im Alten Testament bis auf hier nur für Gott vor. David wird zum Beispiel singen, wenn Gott mir nicht ein Ezer gewesen wäre, wäre ich schon tot, sagt David. Wenn Gott mir nicht meine Hilfe gewesen wäre, wäre ich schon tot. Moses Sohn heißt Eli Ezer. Mein Gott ist Ezer. Mein Gott ist Hilfe. Nein, die Frau ist nicht das gebärfreudige Becken. Nein, die Frau ist nicht die Putzfrau. Nein, die Frau ist lebensnotwendig. Oder sagen wir es mal allgemein, der Mitmensch ist überlebensnotwendig. Wenn der nicht da ist, dann bin ich tot. Und dann kommt Vers 19. Da sagt Gott im Vers 18, ich möchte ihm eine Hilfe machen. Und dann Vers 18 heißt, und Gott der Herr machte Eva. Steht es bei euch da? Gott der Herr machte Eva, Vers 19? Nee, der macht die Tiere. der macht die Tiere. Ja, will der uns jetzt, ich weiß nicht, was, ich hätte jetzt fast ein Wort benutzt, was man nicht sagen darf im Deutschen, will der uns veräppeln? Will Gott uns veräppeln? Will der uns noch ein bisschen mehr diese Einsamkeit spüren lassen, diesen Adam noch ein bisschen mehr leiden lassen? Ein Thema für ein anderes Mal. Vers 21, dann schafft er die Eva. Und das Wort, was meistens bei euch in den Übersetzungen steht, ist die Rippe, oder? Er lässt den Adam in einen tiefen Schlaf fallen. Das Wort, was im Hebräischen für tiefen Schlaf benutzt wird, Tardema, kommt sehr selten im Alten Testament vor und wird meistens metaphorisch für den Tod benutzt. Nun glaube ich nicht, dass in 1. Mose 2 der Mensch tot geht. Aber es ist doch interessant, dass Mose ein Wort wählt, das mit dem Tod konnotiert wird. Er lässt quasi den einen Menschen sterben. Quasi, ja, quasi. Ich habe nicht gesagt, dass er echt stirbt. Quasi, er lässt ihn quasi sterben. Er lässt ihm bewusst werden, alleine gibt es kein Menschsein. Alleine gibt es keine Zukunft. Alleine gibt es keinen Sinn. Und dann holt er die Rippe. Nun, das Wort, was hier für Rippe steht, die Zella, wird im Alten Testament in 95% als Hälfte übersetzt. Kommt meistens im dritten Buch Mose vor, beim Tempelbau. Und die eine Hälfte der Stiftshütte war so und so lang und die andere Hälfte war so und so lang als Hälfte. Nun ist Rippe keine falsche Übersetzung. Es ist legitim, man kann es so übersetzen. Aber es macht wesentlich mehr Sinn, um das als Hälfte zu übersetzen. Denn das ist das, was auch Adam entdeckt. Im Moment, als Adam wach wird, ihr müsst mal weiterlesen im Vers, was steht denn dann da? Steht da, Adam wurde wach und er sah, hey, meine Rippe. Nee, was sagt Adam? Das sind meine Knochen und das ist mein Fleisch. Also es gibt wesentlich mehr. Es ist nicht eine Rippe, die er entdeckt, sondern, und ich denke darum, dass es auch sinnvoll ist, sie um Hälfte zu übersetzen. Was hier stattfindet, ist quasi das. Ich zeichne hier einfach mal über. Das ist die eine Hälfte vom Adam, die wird abgenommen. Gott nimmt eine andere Hälfte und jetzt füllt er diese Hälfte mit etwas Neuem. Ja. Die Eva auch mit etwas Neuem. Im Moment, wo Adam wach wird, sagt er, hey, das bin ich, das ist Teil von mir. Was ist, wenn jetzt in dem Moment erkennt Adam etwas? Was ist, wenn Eva stirbt? Wenn Eva stirbt, stirbt er auch. Die zwei gehören zusammen. Die zwei brauchen einander, um überhaupt existieren zu können. Und so ist der Höhepunkt von Kapitel 2, der Höhepunkt, in dem Kapitel 2 endet, die Schöpfung in Kapitel 2 endet in der Nacktheit, im Zusammensein. Die zwei sind eins, die zwei gehören zusammen, sie sind nackt. Nackt, warum? Sie müssen nichts voreinander verbergen. Sie können sich ganz sein für den anderen. Sie sind voll erkannt durch den anderen, können voll erkennen. Es gibt keine Barrieren mehr. Der Höhepunkt in Kapitel 1 ist der Sabbat. Die zwei Sachen gehören zusammen. Zusammensein, Einssein und Sabbat, die gehören zusammen. Nackt sein, so im Sinne von dem anderen alles sein können, die gehören zusammen. Gut, ich komme zum Schluss. Es gibt noch sehr viel hier zu erzählen. Aber vielleicht fragst du dich, ist mein Leben sinnvoll? Hätte ich nicht vielleicht was anders studieren sollen? Ich verdiene zu wenig. Ich bin arbeitslos. Erste Mose 1 und 2, die Schöpfungsgeschichte sagt, der Mensch lebt nicht erst dann sinnvoll, wenn er ein Auto hat, wenn er ein iPhone hat, wenn er Arbeit hat. Der Mensch lebt dann sinnvoll, wenn er ein guter Mitmensch ist, wenn er einen guten Partner hat. Und damit meine ich nicht notwendigerweise, dass jeder Ehemann seine Ehefrau haben muss, sondern dass jeder Mensch einen Freund braucht. Jeder Mensch braucht mindestens einen Freund oder eine Freundin, mit der er sein Leben oder mit dem er sein Leben teilen kann, besprechen kann, indem er sich verstanden fühlt, indem er jemanden versorgen und besorgen kann. Und so hoffe ich, dass wir aus diesen zwei Kapiteln nicht
dass wir nicht aufgeben, dass wir nicht frustriert werden, wenn es nach den Regeln unserer Zeit nicht gut geht in unserem Leben, weil wir keine Arbeit haben, weil wir uns nicht das leisten können, was die anderen leisten können, sondern dass wir daran arbeiten und Gott darum bitten, dass er uns die Kraft gibt und den Segen, ein besserer Mitmensch zu werden. Jemanden zu finden, der uns versteht, der sich für uns einsetzt. Amen. Amen.